Hallo im neuen Jahr, im Jahr 2021 bei Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin Sportredakteur beim Standard und der Tobias Ruf, der arbeitet für Chiemgau24. Servus Tobias.
Hallo, servus Lukas.
Ja, wir müssen leider wieder beginnen mit einem traurigen Dauerthema im Skiweltcup mit den Verletzungen. Wir hatten da wirklich ja in dieser Woche eigentlich wieder sehr schlimme Vorfälle. Allen voran sicher dieser Sturz von Tommy Ford, der sich im Riesenslalom von Adelboden verletzt hat. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie es Tommy Ford jetzt geht. Was wir sagen können, weil das sozusagen der US-Skiverband mitgeteilt hat, ist, dass er eine schwere Beinverletzung hat. Er war ja bewusstlos nach diesem Sturz. Und der US-Skiverband hat ein bisschen Entwarnung gegeben, was den Nackenbereich betrifft. Das ist jetzt insofern vielleicht ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass sozusagen auch die ganze Wirbelsäule sozusagen okay ist, aber das ist schon wieder ein bisschen Spekulation. Wir werden hier sicher Updates kriegen, wenn Sie genauer wissen, wie es Tommy Ford geht. Jedenfalls hat es ihn allen voran sehr schlimm erwischt. Tobias, das ist ein Dauerthema. Es zerbrechen sich extrem viele Leute den Kopf drüber, aber es ist natürlich ein Thema, wo es jetzt keine schnelle Lösung gibt. Was nimmst du so mit aus aus diesen Rennen jetzt wieder und diesen Verletzungen, die wir gesehen haben?
Es ist eine katastrophale Woche und es müssen sich da Leute zusammensetzen und wirklich überlegen, ob man nicht schon über einem Limit drüber ist in manchen Rennen. Und was jetzt in Adelboden passiert ist, ist besorgniserregend und ist eine Entwicklung. Es entwickelt sich ja im Sport. Ja, man spricht ja vom alpinen Skisport, von der Formel 1, des Wintersports. Es entwickelt sich natürlich, gewisse Dinge entwickeln sich natürlich immer stetig weiter, immer schneller, immer höher, immer weiter. Das ist so die Grundmaxime. Man muss aber jetzt so langsam erkennen, dass man, ich spreche nicht von allen Rennen, aber ich spreche von spezifischen Rennen, wie jetzt auch in Adelboden, dass man an einem Punkt wahrscheinlich jetzt angelangt ist, wo es heißt, stoppt diese steigende, stetig nach oben wachsende Kurve. Weil was wir gesehen haben jetzt am Wochenende, das ist einfach grenzwertig. So, und das sagen nicht nur wir, die es als Journalisten von außen betrachten, sondern vor allen Dingen auch die Athleten. Und mei, schaut euch die Bilder an. Schaut an, was nicht nur mit Tommy Ford passiert ist, schaut an, was mit Lucas Broughton passiert ist, mit Atle Lee McGrath passiert ist. Das sind alles Stürze, die auch auf dieses Limit, an dem man sich hier bewegt, zurückzuführen sind. Und deswegen nehme ich daraus mit, dass man jetzt dieses Riesenslalom-Wochenende von Adelboden mitnehmen muss in den Sommer und drüber sprechen muss, wie man eine Entwicklung hier einfach einbremsen muss. Weil, hey, was hätte da alles passieren können? Also das, was mit Tommy Ford, da hat man ja vom Schlimmsten im Endeffekt ausgehen müssen. Mhm. Und also ich nehme mit, dass ich hier was tun muss. Und ob wir Journalisten, TV-Zuschauer, ob die jetzt 3 Sekunden länger brauchen im Schnitt oder nicht, das ändert am Spektakel nichts. Adelboden wird ein tolles, spektakuläres Rennen bleiben, aber hey, das geht zu weit. Vielleicht kann ich jetzt gleich einen Punkt schon vorne wegwerfen, den ich eigentlich später bringen wollte, und zwar habe ich jetzt mal die Siegerzeit von Marcel Hirscher aus dem Jahr 2018 mit der Siegerzeit jetzt von Alexis Pantereau vom Wochenende verglichen. Und haltet euch fest, da ist ein Unterschied von 10 Sekunden vorhanden. Zwischen der Siegerzeit Marcel Hirscher 2018, Siegerzeit Alexis Pantereau 2021. 3 Jahre, 10 Sekunden. Und wir reden hier jetzt nicht von irgendeinem Karl Doof, der auf 2 Holzbrettern in Adelboden den Hang runterfährt, sondern von Marcel Hirscher, dem wahrscheinlich besten Techniker aller Zeiten. Und das innerhalb von 3 Jahren, eine Lücke da von 10 Sekunden. Klar, die Verhältnisse sind immer anders, die Kurssetzung ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm genau wie mit dem Start, ob da irgendwas war damals. Aber Leute, es sind über 10 Sekunden. Henrik Christoffersen hat das auch angesprochen, der war damals Zweiter 2018. Also wenn das außergewöhnlich gewesen wäre, hätte Christoffersen das ja nicht gesagt. Mhm. Und selbst wenn es da kleinere Entschärfungen gab, 10 Sekunden ist eine Entwicklung, die ist nicht normal. Innerhalb von 3 Jahren. Nein, tut mir leid. Und da müssen jetzt alle Alarmsignale angehen, weil so kann es nicht weitergehen. Weil wo sind wir denn dann in 3 Jahren? Wollen wir da nochmal 10 Sekunden rausholen? Und dann verlieren wir halt 10 Leute, die ihre Saison beenden müssen und ja, so schwer stürzen, dass sie mit dem Helikopter abtransportiert werden müssen. Nein. Also meine Erkenntnis, die ist zwar jetzt lang, aber es muss was passieren. Siehst du es wahrscheinlich auch so, oder? Also, oder bin ich da alleine?
Genau, was man bei Braten und bei McGrath, die zwei Norweger, die du angesprochen hast, die haben eben jetzt beide auch Bänderverletzungen im Knie. Bei Braten geht man davon aus, dass der 6 Monate ausfällt. Also das wird wahrscheinlich auch ein gerissenes Band dabei sein. Bei McGrath heißt es, dass er 6 Wochen pausieren muss. Da könnte er vielleicht noch einmal sogar in diesem Winter zurückkehren. Aber Fakt ist, dass sie beide ein Foto von sich selbst auf Instagram geteilt haben, wo sie nebeneinander stehen mit Krücken und schon in die Kamera lächeln, weil sie es auch selber wahrscheinlich so verrückt finden, dass sie eigentlich zeitgleich da jetzt an Krücken gebunden sind. Es muss sich was tun. Bei den Zweien hat man nämlich gesehen, dass eben man muss diese Kanten entschärfen. Das sagen ja auch einige Experten immer wieder, aber wir sind eben im Carving-Zeitalter. Du kannst ja jetzt nicht die Kanten auf einmal nicht so spitz schleifen, sondern so abrunden, dann rutscht man ja nur mehr dahin. Das schaut dann wahrscheinlich auch nicht gut aus, aber jeder sagt, dass die Kanten entschärft gehören, weil man sieht ja, wie es die rausfetzt teilweise und wie es dann die Bänder in den Knien teilweise zerfetzt, wenn dann der Ski greift und wenn sie dann sich überschlagen, sogar in einem Riesenslalom. Ein Riesenslalom hätte man ja nie für möglich gehalten eigentlich, dass das eine gefährliche Disziplin ist. Jetzt haben wir letztes Jahr den Mann im Mölksche in Adelboden gesehen, den hat es da auch rausgefetzt. Genau dasselbe war bei der Bernadette Schild in Sölden damals. Jetzt ist der McGrath, den es da einfach mit so einem Highsider durch die Gegend fetzt. Der Braten natürlich in diesem unglaublich steilen, schnellen Zielhang. Ja. Dann hast du auch schon gesagt, die Kurssetzung, da kommt es natürlich auch darauf an, wie lang die Laufzeit dann ist. Da muss man ganz genau aufpassen. Nicht? Also sie haben ja dann irgendwie auch reagiert nach dem ersten Durchgang, nach dem Tommy Ford-Sturz und haben im zweiten Durchgang dann nur mal 6 Tore reingesetzt und haben das extrem schnell gemacht, aber extrem breit und das ist alles locker zum Erreichen. Und im ersten Durchgang haben sie mir zum Teil auch noch im UF erzählt, na, wir müssen da bei der Kurssetzung noch drehen, da werden, damit es noch langsamer ist. Also es ist ja, was jetzt? Sollen wir jetzt langsamer setzen, damit wir langsamer zu den kniffligen Stellen hinkommen? Oder ich glaube, es sollte halt wirklich immer die Auslaufzonen sollten riesig sein und so weiter. Hey, sie haben dann auch im UF davon geredet, dass der Darren Rose einmal im Zielhang gestürzt ist. Den Sturz habe ich mir dann auch angeschaut. Der schaut ja genau gleich aus und das war schon... Es ist schon 10, 15 Jahre her, den hat es da auch durch die Gegend gefetzt, weil der den Ski so gesetzt hat, auf einmal hat er gegriffen. Das war damals auch schon ein Problem, aber jetzt häuft sich's halt immer mehr. Die Athleten riskieren noch immer mehr, noch mehr. Wie du sagst, es soll immer noch schneller gehen. Der Zuschauer, der checkt es nicht, dass das 10 Sekunden schneller war oder eben langsamer als vor 2, 3 Jahren. Das checkt ja keiner. Was wir checken ist, diese geile Kamera, die den Zielhang von hinten da zeigt und dann, wie sie alle straucheln in dem Zielhang, weil der so verdammt steil ist. Das sieht man als Zuschauer und fragt sich, das sind Profis, warum haben die so Probleme? Na, weil es so extrem steil ist dort. Der ist dann mit so einem schnellen Tempo, der Tommy Ford, auf dieses Tor hingekommen. Es ist, ich weiß es auch nicht. Vor allem ich nicht, weil ich da in Wien hocke und mir das vom Fernseher anschaue und nicht auf dem Berg bin und ich bin der Letzte, der es weiß, aber ich glaube, das ist es. Ich glaube, bei der Kurssetzung, das ist das Allerwichtigste, dass man sich da genau überlegt, was da passieren kann. Ich finde auch, ich springe zur Juliana Sutter, die hat sich verletzt in St. Anton bei diesem Zielsprung. da war schon, die Läuferinnen davor, war mir schon irgendwie klar, die sind müde, die kommen dorthin in die letzte Kurve, das ist diese Rechtskurve, es ist ein bisschen schlagig, auf einmal gibt es da so einen leichten Sprung, die meisten haben keine Probleme, aber wenn du dann ein bisschen schwach bist, vielleicht einen Schlag abkriegst, und dann hebt es dich aus und dann fädelst da auch noch ein und das in einer Speed-Disziplin, das darf nicht sein, setz doch das Tor von mir aus nach Lech, das linke und das rechte nach Wien, damit da ja genug Platz ist, damit du da durchkommst und dass da ja nicht einfädelst. Ja? Du musst halt irgendwie, ja, es soll natürlich knifflig sein, dass da das Tor noch erwischt, aber das darf nicht sein irgendwie. Ja? Ich glaube, die Kurssetzung ist ganz, ganz wichtig und ich weiß es auch nicht, was da am gescheitesten ist, soll man Tempo rausnehmen. Das war, glaube ich, der Versuch auch im ersten Durchgang. Dann hat es den Tommy Ford voll in dieses Tor reingefetzt, ja? Weil du trotzdem schnell bist in diesem Steilhang. Soll man doch es sehr schnell setzen, damit es sehr leicht erreichbar ist? Ich weiß es nicht, aber das ist eine Gratwanderung, die ist gefährlich. Ja? Und das sind nicht die einzigen Verletzungen. Tobias, wir haben auch zwei Verletzungen aus dem Training. Da hat einerseits den Stefan Luiz erwischt. Was war bei ihm los?
Ja, leider. Trainingssturz, er ist da abgekommen und ist da ins Fangnetz, da hat's ihn leider auch drüber geschmissen und die Diagnose lautet, dass er einen Muskelfaserriss hat im Oberschenkel und ja, er kommt Gott sei Dank um eine Operation herum, also es soll jetzt erstmal konservativ behandelt werden und er hofft, dass er bis zur WM in Cortina dann wieder fit wird, aber gut, der Zeitpunkt ist natürlich nicht günstig, weil wie heißt es so schön im Sportlerjargon? Man braucht so lange, um wieder in Topform zu sein, wie man verletzt war. Und das wäre doch dann eine Zeit, die gehörig über die WM auch hinausgeht. Ja, leider keine guten Nachrichten, aber anhand dessen, was wir jetzt ansonsten gesehen haben, ich meine, Tommy Ford, Lukas Broughton, da ist die Saison gelaufen, ja. Und Stefan Luiz wird zumindest noch Rennen fahren können in diesem Jahr und er hatte schon schlimmere Verletzungen. Klar, schön ist es trotzdem nicht.
Und den Mauro Caviezel, der absolute Nummer 1 der Schweizer jetzt derzeit im Speed-Team, die hat es erwischt im Training. Die waren Super-G trainieren in Garmisch-Partenkirchen. Einerseits sehr cool, dass man in Garmisch auch jetzt Trainings fahren kann, dass da so viel Schnee ist heuer, dass da was funktioniert. Der ist eingefädelt im Super-G-Training und hat dann sogar diesen Sturz auf Instagram geteilt. Das schaut auch wieder furchtbar aus. Starke Gehirnerschütterung. Es schaut echt ein bisschen so aus, als ob er da auch bewusstlos gewesen ist bei diesem Sturz. Den hat es da auch heftig erwischt. Außenbandverletzung, ich gehe davon aus, dass es eine Zerrung ist, der Schweizer Skiverband spricht von einer Außenbandverletzung, also es ist anscheinend kein Riss, weil es heißt, weil es eben Verletzung heißt, eine Knochenprellung im linken Knie, interessanterweise ist er mit dem rechten Ski eingefädelt bei einer Rechtskurve, aber das linke Knie hat was erwischt, also da dürfte es dann wahrscheinlich den Ski auch so durch die Gegend geschlagen haben, den rechten hat er gleich verloren, der linke ist die Bindung nicht aufgegangen und da hat es ihn dann eben erwischt im linken Knie. Fakt ist, sie haben jetzt nicht genau gesagt, wie lange er ausfallen wird, der Mauro. Er wird sicher pausieren müssen, allein die schwere Gehirnerschütterung, da sind sicher, der kann jetzt zwei Wochen sicher nichts machen, auch Außenbandverletzung. Also die WM, die wackelt dort sicher auch. Sie wissen es wahrscheinlich auch noch nicht so genau, aber wirkt nicht so cool. Und einen Punkt, den ich jetzt noch, vielleicht können wir dann dieses Verletzungsthema, beenden, aber es wird uns immer begleiten. Aber ein Punkt ist ja auch noch ganz wesentlich. Du schadest ja deinem ganzen Sport so dermaßen, wenn ich da sehe, wie es die allerbesten und die größten Namen auch reihenweise erwischt, dann schicke ich doch auch mein Kind nicht mehr in den Skiverein und sage dem, also ich kann ihn schon dorthin schicken, das Kind, den Sohn, die Tochter, aber nie, dass die Profi-Rennfahrer werden, denke ich mir. Sondern ja, zur Recreation, also zum Sportbetreiben schon und so weiter und zum Connecten und einfach aktiv bleiben, aber nie, dass da eine Profikarriere einschlägst. Weil wenn es da dich, der Schnitt ist ja sicher, alle zwei Jahre hast du eine schwere Verletzung. Das ist ja, es gibt ja keinen Profi, der zurücktritt heutzutage und sagt, ja, Wahnsinn eigentlich, voll Glück gehabt, gell? Ich habe ja nie habe ich nie was gehabt. Das ist ja unmöglich. Du schadest dir diesem Sport so dermaßen, es wird so ausgereizt alles. Und das ist ja eigentlich das Schlimme und das Traurige. Und dann fragen wir uns, warum kommt da nichts nach im Jugendbereich? Ja, ich würde es nicht machen. Ja. Aber gut. Ja.
Ja, und wenn dann ein Henrik Christoffersen sagt, das ist lebensgefährlich, was hier gemacht wird. Wir kennen alle Christoffersen. Und wir wissen, genau, wie Christoffersen drauf ist, wenn es bei ihm nicht läuft. Und im Riesenslalom läuft es überhaupt nicht in dieser Saison. Mhm. Aber er sieht natürlich das, was mit seinen Teamkollegen passiert, dass Broughton jetzt draußen ist aus der Saison, dass McGrath bis zu 6 Wochen wahrscheinlich pausieren muss. So heißt es jetzt zumindest mal. Und er sagt, dass der Riesenslalom wird zum Super-G gemacht und der Super-G wird zur Abfahrt gemacht, immer weiter, immer schneller und so weiter. Und es geht hier um eine Lebensgefahr. Und wenn ein Christoffersen da so Alarm schlägt, der ist immer noch einer der größten und stärksten dieser Zunft. Ja, was hat denn das auch für eine Außenwirkung, wenn selbst der Athlet sagt, hey, Leute, ihr übertreibt und wir Lebensgefahr, das ist so ein abschreckendes Wort. Und da kann ich dir nur zustimmen, wenn ich das von außen hören würde, würde ich sagen, naja gut, ich will mein Kind Skifahren lassen, aber nicht in Lebensgefahr bringen. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo man einfach reingehen muss. Denk mal, kurzer Schwenk in eine andere Sportart, wie alle geschimpft haben, wie unästhetisch Halo, dieser Bügel über dem Cockpit von Formel-1-Piloten. Oh, das macht die ganzen schönen Autos kaputt und das zerstört alles. Ja, dieses System hat inzwischen mehrere Menschenleben gerettet. Unter anderem jüngst dieser Feuerunfall von Romain Grosjean. Ja, da diskutiert jetzt keiner mehr. Und deswegen sage ich, hey, die Sicherheit der Sportler zuerst. Und es ist ja nicht nur die Außendarstellung, sondern wenn dir jetzt auch mit Tommy Ford, mit Lukas Braten, mit Atle Lee McGrath, das sind alles Podestfahrer und Siegfahrer schon gewesen in dieser Saison. Du nimmst dir ja auch sportliche Klasse damit raus. So, wir werden die drei wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen in der Saison. Mhm. Das sind schon mal 3 Podestfahrer, die dann einfach draußen sind. So, und da braucht man, dann braucht man nicht drüber sprechen, wie schädlich das auch für den sportlichen Wettbewerb ist. Also da muss ein gesundes Maß gefunden werden. Und das Wort Lebensgefahr will ich eigentlich nicht hören im Ski-Alpin-Weltcup. So. Also nicht im Riesenslalom. So, Mai, wer sich die Streif runterjagt, der weiß schon, was er tut. Ja, ja, genau. Aber wir reden hier von Riesenslalom. Das ist die zweitlangsamste Disziplin in diesem Weltcup.
So eine Weltcup-Saison wird immer mehr zum Ausscheidungsrennen, ist echt so. Ja. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und schauen, wer noch übrig ist, wer es noch schafft, über die Ziellinie gesund zu fahren, und schauen uns kurz die Ergebnisse und die Headlines der letzten Rennen.
So, jetzt haben wir ausführlich über Verletzungen gesprochen. Wollen wir natürlich auch schauen, was in Adelboden sportlich passiert ist. Wir hatten 2 Riesenslaloms und wir haben 2-mal den identischen Sieger. Und das ist Alexis Panthiraud, der sowohl am Freitag als auch am Samstag das Rennen gewonnen hat. Und wir kommen gleich zum Thema Gesamtweltcup, da natürlich einen fetten Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben einen identischen Zweitplatzierten. Das ist jeweils Filip Subcic, der sich da brutal stabilisiert in dieser Disziplin und da wirklich ein regelmäßiger Podestkandidat ist und ja, da wirklich 2 gute Rennen gezeigt hat, aber die Dominanz von Panthiraud war Wahnsinn. Also wir reden hier von einmal einer Differenz von einer Sekunde, 1,26 Sekunden, dann reden wir von 1,04. Also das sind natürlich schon, krasse Abstände, und Panthiraud hat ein perfektes Wochenende erwischt. Er konnte diesen Hang komplett ausfahren, Top-Material gehabt, beste Abstimmung auf diesen doch sehr anderen Schnee, als wir ihn in vielen Rennen zuvor gesehen haben. Und ja, Respekt, also das war, was den Riesenslalom angeht, wirklich ein Top-Wochenende. Dann Marco Odermatt hat einen 3. Platz eingefahren und Loïc Meillard hat einen 3. Platz eingefahren. Also auch die Schweizer können da wirklich zufrieden abreisen. Für ganz vorne hat es jetzt nicht gereicht, aber mal zweimal auf dem Stockerl stehen. Das hätten wir Deutschen und Österreicher im Riesenslalom gerne, aber gleich, ja, Lukas wird gefeiert, ja, wir kommen nämlich gleich zum Slalom. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz erstmal uns den Zwischenstand in der Riesenslalom-Wertung anschauen. Riesenslalom ist jetzt erstmal Pause. Ich glaube, sogar bis zur WM werden wir gar keinen mehr sehen, wenn ich richtig informiert bin. War so, dass wir am Anfang, wir waren ja komplett übersättigt, was das Thema Riesenslalom angeht. Und wir haben auch schon 6 Rennen echt gefahren in der Disziplin, was wirklich viel ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und da ist an der Spitze doch, also die Kugel ist noch lange nicht entschieden. Ja, Alexis Panterov 440 Punkte, Marco Odermatt 400 Punkte, Filip Subcic 368 Punkte. Dahinter klafft dann schon eine Lücke von über 100 Punkten zu Loïc Meillat. Also ich denke, die kleine Kugel wird unter den dreien, die da jetzt führen, im Endeffekt ausgemacht. Wenn ich schon dabei bin und auf der Statistikseite bin kurz der Gesamtweltcup. Also Panterov hat ein mega Wochenende hingelegt. Es war ja, Kilde war ja ganz knapp vorne jetzt bei unserer letzten Aufzeichnung. Aber jetzt hat Panterov 689 Punkte, Kilde hat 560 Punkte. Also wir reden hier schon aus dieser berühmten Range von 100 Punkten, ist er schon draußen, die es für einen Weltcup-Sieg gibt. Das war sicherlich, wenn wir ihm am Ende die große Kugel geben, kann sein, dass wir über das Adelboden-Wochenende nochmal sprechen und sagen, da hat er wahrscheinlich den Grundstein gelegt. Und er macht ja auch einen extrem stabilen Eindruck. Also das sieht heuer sehr, sehr gut aus. Und dann ist Dritter Marco Odermatt, 501 Punkt. Also das, ja, ist auch eine klare Tendenz, weil wir auch Henrik Kristoffersen nur auf dem 5. haben, 371 Punkte. Also dem fehlen schon über 300 Punkte auf Panterov. Und eigentlich hatten wir gedacht, es wird sich auf die zwei konzentrieren, Kilde vielleicht noch so im Schatten dahinter. Kristoffersen fehlen die Riesentorlaufergebnisse. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Im Slalom geht's ja, aber was im Riesenslalom kommt, ist zu wenig. Und die fehlen einfach in dieser Wertung. Panterov holt die. Und da haben wir jetzt doch eine Tendenz, die ganz klar für den Franzosen spricht. Aber warten wir's ab. Es wird noch viel passieren. Es geht noch lang. Nichtsdestotrotz will ich von der Tendenz sprechen und jetzt auch den Übergang finden zum Slalom, über den wir sprechen müssen, weil mir nämlich auch aufgefallen ist, Panterov hat den Gesamtweltcup letztes Jahr verloren, weil er zu viele Nuller hatte im Slalom. Er hat da oft wahnsinnig viel riskiert und ist da ausgeschieden. Und in diesem Jahr wirkt er mir so, als hätte er daraus gelernt und würde im Slalom nicht immer ans allerletzte Maximum des Risikos gehen. Weil er genau weiß, diese 3-4 Nuller-Ergebnisse, da haben wir auch letztes Jahr viel drüber gesprochen, Lukas, die haben ihm nämlich diese große Kugel gekostet, die er so unbedingt haben will. Und er ist inzwischen dann auch so weit, dass er halt sagt, Mai, werde ich halt mal 17. in Adelboden. Ja, aber als 17. gibt's halt noch 14 Punkte. Und am Ende sind es dann wieder diese 14 Punkte mal 4 hochgerechnet, die ihm dann wieder fehlen würden. Und da haben wir, glaube ich, einen Lerneffekt gesehen. So, aber mehr als 14 Punkte, und zwar 86 an der Zahl, hat ein Mann geholt, der erstmals einen Slalom gewonnen hat und der den Österreicher Lukas zum Strahlen bringt. Geile Geschichte mit Markus.
Ja, Schwarz, wirklich oder? Geil. Er war ja schon Weltcupsieger, aber das war in einem Parallelrennen, in einer Kombination. Das war schon nett und er ist jetzt nicht so, dass er die Trophäen sofort wieder zurückgeben hat, wie er sie gewonnen hat. Aber er ist halt schon im Herzen ein Techniker, der Markus Schwarz. Und der ist einfach so konstant gewesen, immer sehr unauffällig und ist halt nie so richtig explodiert jetzt einmal. Und genau so hat er es aber jetzt in Adelboden auch gewonnen. Ich finde es ja extrem spannend, abgesehen davon, dass dieser ganze Slalom-Weltcup so eng beieinander ist. Das ist ja komplett irre, wenn da sind die Zeitabstände auch ganz, ganz gering. Marco Schwarz hat gewonnen, Linus Strasser Zweiter geworden in Adelboden, Dave Riding Dritter. Die Rückstände 14 Hundertstel, 15 Hundertstel, dahinter der Michael Matt 17 Hundertstel, der fünftplatzierte Loïc Meillat 19 Hundertstel, da geht es so eng zu. Und was mir irgendwie auch so vorkommt, ist, dass sich keiner so absolut sicher ist, wenn der Clément Noël vor einem Jahr wenn der mit einer halben Sekunde Vorsprung als Letzter in den zweiten Durchgang gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, der gewinnt das fix. Aber na, tut er nicht, weil der hat gleich 4, 5 kleine Fehler und ein bisschen größere Fehler gemacht, wird nur Achter, ja, hat diesen Sieg dahergegeben, hat da deutlich viel Zeit verloren. Und Marco Schwarz ist eben jetzt, das kommt ihm zugute, dass der konstant ist, dass der ruhig fährt. Und das Geilste ist, ich liebe es bei jeder Fahrt, dass der in den letzten Toren explodiert immer. Er ist die absolute Bestzeit gefahren im ersten Durchgang in diesen letzten 15 Sekunden. Wenn man sich da die Zeiten vergleicht, wirklich von den Sektoren her, da war er der Schnellste. Auch im zweiten Durchgang hat er gegenüber allen, die eine höhere Startnummer im zweiten Durchgang hatten, hat er auch da wieder Zeit gut gemacht. Der hat das dort gewonnen. Wenn ich vergleiche die Zeiten nur in den letzten zwei Sektoren, hat er dem Linus Strasser, der Zweiter geworden ist, insgesamt 6 Zehntel dort abgenommen. Es ist schon ein Wahnsinn. Und das nur jeweils in den unteren Stücken. Da war der Schwarz schneller als der Strasser um 6 Zehntel. Das ist schon irre, dass der das schafft und dass der das so systematisch schafft, dass der diese letzten Tore, wo es bei vielen Rennen so ist, dass es einen Steilhang gibt und dass es dann nochmal flache Tore gibt, da ist der Marco Schwarz genial, da ist er der Schnellste. Und das macht es dann auch immer noch spannend, wenn er fährt und vielleicht einen Rückstand hat und dann unten nochmal was rausknallt. Das ist eine Freude. Und der Marco Schwarz ist immer so einer, der, mir kommt so vor, wenn er mit Medien spricht, ich habe ihn auch schon mal erlebt bei einem Pressetermin, der versucht sehr ruhig zu bleiben und es wirkt so ein bisschen, als ob er was zurückhält, aber er ist eigentlich wirklich auch ein sehr sympathischer, sehr höflicher Kerl und er war ja auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg auch. Man hat schon wirklich seinen Namen genannt, was den Gesamtweltcup betrifft in Österreich, hat ihm da gleich auch wirklich Druck gemacht, auch wie Hirscher zurückgetreten ist und das war aber genau zu einem Zeitpunkt, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, da in Bansko damals. Das war, mit dem Druck musst du auch einmal umgehen können. Dann hat er wirklich jetzt eine Saison gehabt letztes Jahr, wo er eine Comeback-Saison und die hat er wirklich so auch, ja, gebraucht, weil er dann wirklich auch wieder sich erst heranarbeiten hat müssen an die Weltspitze. Und dort ist er jetzt vor allem im Slalom unglaublich, sehr cool. Und jetzt, ich nehme das gleich vorweg, Tobias, im Slalom-Weltcup, wenn man sich das anschaut, Marco Schwarz führt dort jetzt, wir haben noch gar nicht über den Slalom in Zagreb gesprochen, da hast du sicher vielleicht noch 2, 3 Worte übrig für dieses Rennen. Da hat er dem Manuel Felder das rote Trikot jetzt abgenommen. Manuel Felder ist tatsächlich im roten Trikot gewesen, wenn du mir das vor der Saison irgendwann im Sommer gesagt hättest, das ist unvorstellbar gewesen. Jetzt führt Marco Schwarz mit 249 Punkten vor Linus Strasser mit 233 Punkten, also nur 16 Punkte trennen die und 210 Punkte hat der Manuel Felder auf Platz 3. Wir haben jetzt insgesamt 4 Rennen gesehen und haben da den Besten mit 249 Punkten. Die Zeiten, wo nach 4 Rennen einer mit 400 Punkten oder mit 380 Punkten führt, sind vorbei. Du hast immer neue Leute auf dem Podest. Du hast einen Ramon Zenhäusern, der heuer schon gewonnen hat. Der ist jetzt nicht einmal in die Top 10 gefahren. Der ist 13. geworden. Du hast einen Henrik Christoffersen, der heuer schon gewonnen hat. Der ist überhaupt im Niemandsland gelandet. Also der ist ausgeschieden, genau im zweiten Durchgang. Also du hast jetzt 4 Slaloms mit 4 unterschiedlichen Siegern. Das ist eine sehr attraktive Disziplin, wie ich finde. Und ja, ganz kurz noch, Manuel Felder ist dann ausgeschieden in Adelboden. Leider aber in Zagreb hat er ganz knapp den Sieg verpasst. Da war leider einer noch schneller. Und Michael Matt ist jetzt auch 2-mal Vierter geworden. Dem hat auch nur ganz wenig gefehlt. Der ist selber noch gar nicht zufrieden mit seiner Fahrtechnik, mit seiner Fahrweise. Aber der ist auch da vorne dabei. Also der Slalom macht sehr viel Spaß, auch bei den Frauen, da war Kathi Liensberger ganz knapp dran am ersten Sieg in Zagreb. Das macht aus österreichischer Sicht sehr viel Spaß, aber Tobias, wem sage ich das? Ich hätte mir auch nie gedacht, wenn du mir gesagt hättest vor der Saison, also ja, nach den Rücktritten von Rebensburg, nach der Verletzung von Dresden, Deutschland gewinnt sicher auch noch ein Rennen heuer, hätte mich gefragt, woher das kommen sollte und es ist tatsächlich passiert, es ist ein Wahnsinn.
Es ist ein Wahnsinn und wenn ich gedacht hätte, dass wir ein Rennen gewinnen, dann wäre es vielleicht Richtung Alex Schmid, Parallel oder Riesenslalom oder Kira Weidle in der Abfahrt rausgegangen, aber dass Linus Strasser Es ist sein zweiter Weltcupsieg, also ähnliche Konstellation wie Marco Schwarz. Das sind schon Parallelen erkennbar. Bei ihm war es damals ein City-Event in Stockholm 2017. Aber dass er jetzt diesen Sieg im Slalom holt, Wahnsinn. Die Emotionen waren unbeschreiblich, die da über ihn gekommen sind in Zagreb. Da waren viel Tränen dabei und wahnsinnig viel Erleichterung. Und er hat sich's extrem hart erarbeitet. Er stand immer im Schatten von Felix Neureuther, der dann aufhört. Und dann hieß es ja, Strasser, mach du mal. Und da hatte ich ja, ich denke noch an unsere Saisonvorschau vor eineinhalb Jahren, als ich gesagt habe, boah, da sehe ich extrem schwarze, schwere Zeiten auf uns zukommen. Schwarze Zeiten ist vielleicht gerade der falsche Begriff, ja. Aber extrem schwere Zeiten auf uns zukommen. Aber Hut ab, wie sich Linus Strasser in diese Leaderrolle, es ist mehr oder weniger auch eine One-Man-Show, die er da im Endeffekt abziehen muss, ja. Sebastian Holzmann, die zwei verstehen sich super gut und bilden da auch ein Team, aber Holzmann kommt halt leistungstechnisch da lange nicht ran. Aber wie Strasser diese Rolle angenommen hat und wie er ja auch im letzten Jahr sich dann angefangen hat, plötzlich in den Top 10, in den Top 15 zu etablieren, Respekt, also wirklich Hut ab, was er da auch für eine mentale Entwicklung genommen hat, wie er sich auch technisch weiterentwickelt hat. Der kam ja nicht in die zweiten Durchgänge noch vor 2-3 Jahren. So, da war der ein Top 30 Fahrer, wenn überhaupt. Und er hat sich jetzt Step by Step weiterentwickelt, hat jetzt den nächsten großen Schritt gemacht. Es ist ja wirklich auch so, was du schon angesprochen hast. Was sind die Zeiten aus ersten Durchgängen tatsächlich noch wert? Er ist in Zagreb, ist er wahnsinnig weit nach vorne gefahren nach dem ersten Durchgang. Jetzt war er 12. in Adelboden, ist noch auf dem 2. nach vorne gefahren und lag am Ende auch wirklich nur knapp hinter Marco Schwarz. Also auch da hätte es vielleicht sogar für den Sieg reichen können. Aber er nimmt es voll an. Er hat jetzt auf zwei extrem unterschiedlichen Pisten. Also Zagreb war ja die Piste, die war ja sulzig. Und unser Hörer Sebastian Buss hat bei den Damen schon gesagt, so nein, die Piste ist nicht weltcuptauglich. Und wenn man das gesehen hat, das war schon wirklich, also Wasserskifahren in diese Tendenz. Und er hatte dann jetzt in Adelboden, wo wir ganz andere Verhältnisse hatten, ja, da hat er selber auch gesagt nach dem ersten Durchgang, wir müssen mal schauen, ob wir mit Material noch ein bisschen was ändern, da hat er ein bisschen Probleme gehabt, da war er teilweise zu hart drin auch und da krallen sich die Ski teilweise wirklich rein in diesen Schnee, ja, und die Umstellung, der Switch hat super gepasst. Und er hat einen blitzsauberen Durchgang da hingelegt. Ihr müsst mal darauf achten, wenn Linus Strasser fährt, der Oberkörper, wie stabil der inzwischen ist. Ja, das ist wirklich super schön zum Anschauen. Und er hat inzwischen auch, er war ja immer der All-or-Nothing-Strasser, der volles Risiko da reinbrettert. Und da hat er jetzt genau die Mischung gefunden, die ihn halt jetzt auch so stark macht. Und er ist extrem aufgeräumt, wenn man sich die Interviews mal anhört danach, es ist wirklich toll, ihm zuzuhören und er sagt auch, er ist gerade so im Tunnel drin, er hat jetzt gemerkt mit dem Ding in Zagreb, dass es was Menschliches ist, ein Rennen zu gewinnen und dass es geht und dass es möglich ist und es macht schon was mit einem und er wirkt so extrem aufgeräumt, er wirkt fokussiert, aber auch mit der nötigen Lockerheit zugleich und ich hätte nicht gedacht, dass ich die Worte von mir gebe, aber ich bin sehr begeistert von der Entwicklung, die Linus Strasser genommen hat in den letzten eineinhalb Jahren und da kann er sich wirklich auf die Schultern klopfen, weil viele haben nicht an ihn geglaubt, ich gehöre dazu, muss ich so eingestehen, aber ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren und freue mich auf das, was da noch kommt, weil der Typ ist einfach cool und es macht Spaß, ihm beim Skifahren zuzuschauen, es macht Spaß, ihm bei den Interviews zuzuhören und es ist schön, wenn man sieht, dass eine Sportlerkarriere dann auch noch so eine Wende nehmen kann und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Kopfsponsor, den er nicht hat, ja, also was ja wirklich, Kira Weidel hat auch keinen, also klar, man hat jetzt momentan, haben die Firmen nicht so viel Geld auf der hohen Kante, aber wenn ihr in Sport investieren wollt, das sind auf jeden Fall zwei Athleten, die da langsam mal irgendwas auf dem Helm oben haben, stehen haben müssen, verdient haben sie es allemal. Und ja, ist irre. Also Schwarz führt vor Strasser und Feller. Wenn ich dir das vor der Saison gesagt hättest, hättest du gesagt, war schön mit dir eine Saison Après-Ski zu machen. Ich suche mal einen anderen Partner. Mach's gut. Und cool.
Die
freut mich total. Und wir haben den Saisonsieg, Lukas. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht daran geglaubt, aber da ist er.
Die letzten Worte von diesem Männersegment hat jetzt der Linus Strasser. Wir haben einen kurzen Einspieler. Unmittelbar nach dem Sieg in Zagreb, wo er auch über dieses extrem enge Rennen in den Slaloms spricht.
For me, this winter is pretty special. If you look in Giant Slalom as well as in Slalom, there are so many, many guys who go for or who are able to win the race. That what makes it so special and so interesting. Because I'm, I don't know, it's me now, then Zenhäuser, so then Henrik, three different guys, and you never know who is winning Albo. And it, you know, I have the feeling like the top 15, everybody out of the top 15 can win a race right now, which makes the sport and the slalom so excited.
Die Frauen waren in St. Anton und haben da zwei äußerst spektakuläre, äußerst flotte Speedrennen hingelegt. Es gab eine Abfahrt am Samstag, die ja unglaublich schnell war, wie ich finde, wie ich empfunden habe. Und die hat Sofia Gottscher gewonnen, und zwar unglaublich, mit einem Vorsprung von 96 Hundertstel, und das bei einer Abfahrt, die insgesamt 1,24 lang war. Also die Italienerin, die ist verrückt, was so, ich glaube, je schneller und je gefährlicher, umso mehr blüht sie auf. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Vor Tamara Tippler hat sie gewonnen, die ist Zweite geworden, und die war so irgendwie, ja, die beste Österreicherin bei diesem Heimweltcup. 96 Hundertstel, wie gesagt, war ihr Rückstand. Und auf Platz 3, die kennen wir schon, Breezy Johnson hat es wieder geschafft, ist wieder aufs Podest gefahren. Eine Sekunde und 4 Hundertstel haben ihr gefehlt. Das sind die Top 3 vom Samstag von der Abfahrt. Und am Sonntag hat Lara Gutbech-Rami tatsächlich den Super-G gewonnen. Sie hat gewonnen mit einem, ja, doch gar nicht so kleinen Fehler im unteren Bereich, aber das hat dann tatsächlich nicht so viel Zeit gekostet. Sie hat gewonnen vor Tobias' Favorite eigentlich, Marta Bassino, die ist Zweite geworden, 16 Hundertstel Rückstand, und auf Platz 3 Corinne Suter. Tobias, was hast du von diesem Wochenende in St. Anton von den Frauenrennen so mitgenommen?
Ja, bleiben wir vielleicht schnell bei der Schweiz, die da wirklich im Super-G ein krass gutes Ergebnis hingelegt haben. Mit Platz 1 für Lara Gutbech-Rami, mit Platz 3 für Corinne Suter, mit dem 8. Platz für Michelle Gesin und Wendy Holdener auf dem 9. Platz. Im Abfahrtsrennen, ja, die erfolgsverwöhnten Schweizer haben da sicherlich sich ein bisschen mehr erhofft. Und da ist auch die Serie von Corinne Suter, die 7 Rennen am Stück auf dem Podium war, ist da so ein bisschen gerissen, aber mei, sie hat es am Tag danach rausgehauen und zeigt, dass sie die Queen of Speed ist. Ja, also wer in 9 Rennen 8-mal aufs Podest fährt, der zeigt schon, wie gut er ist. Und Lara Gutbech-Rami, wir haben es ja gesagt, sie hat sich extrem stabilisiert und jetzt ist es sich ausgegangen, trotz des Fehlers beim Einfahrt ins Steile, du hast es schon gesagt. Und sie war im Ziel, hat sie ja auch so die Hände vors Gesicht, obwohl die Zeit grün war. Sie ist da wirklich ein extrem cooles Rennen gefahren. Es war ihr erster Super-G-Sieg seit 3 Jahren. Sie spricht ja auch von ihrer Lieblingsdisziplin. Und da ist die Liebe jetzt wieder komplett aufgeflammt. Und sie hat gesagt, das hat sie so ein bisschen erinnert an die Super-Gs früherer Tage. Ja, die einfach auch technisch anspruchsvoll waren. Und das hat sie voll mitgenommen und voll ausgenutzt. Und ja, ist dann wirklich cooles Rennen gefahren.
Wir haben auch ein Statement von Lara Gutbech-Rami, wo sie über diesen Sieg im Super-G, der sie lange doch dann überrascht hat eigentlich, indem sie über ihren Sieg in St. Anton spricht.
When I think about that, 3 years, it seems a lot, but in the end, I was a few times close. I was never able to do everything the way I wanted. And Super-G is like that. You have to feel great and really ski, focus it from the top till the finish. So I'm happy to be able to do that again. And more important for me is that only in Val d'Isère once I was in the top 10. All the other races where I've been racing, I was always in top 10, even without feeling so great, and even know that I had a large merge to work on it. So I'm happy to be able to win again, and I think from today I just found out again the feeling of letting my ski go and be free.
So why the Super G is your first and your big love? I don't want to say first, but it's a big love.
Yeah, Super G has always been like that. When I was in trouble or I wasn't skiing well in the other disciplines, Super G was always the key to find the easiness again. And I think it's just because I need confidence and I need to have the instinct when I'm skiing. And Super G is exactly that.
Ja, und das Ganze führt dazu, dass Lara Gutberami jetzt auch tatsächlich die Super-G-Wertung anführt. Es sind zwar nur 2 von 6 Rennen gefahren, aber 2 von 6 heißt, ein Drittel ist gefahren. Sie führt da mit 5 Punkten vor Esther Ledecka und punktgleich ist Corinne Sutter. Also das wird extrem spannend. Marta Bassino ist da auch noch hinten dran, aber hey. Nach 2 Rennen, da kann immer noch wahnsinnig viel passieren. Blicken wir dann kurz auf die Wertung im Abfahrtsranking. Sofia Gotscha hat sich da absetzen können von Corinne Sutter. Die waren ja punktgleich vor diesem Rennen, aber da sitzt jetzt 280 zu 220 und Breezy Johnson, Miss super konstant. Ja, 3 Abfahrtsrennen, 3-mal Dritte, 180 Punkte. Extrem solide Leistung, würde ich sagen. So, ganz kurz zu Kira Weidle aus deutscher Sicht. Ja, mit ihrem Abfahrtslauf war sie tatsächlich nicht zufrieden. Es hat zwar für die Top 10 gereicht, sie ist 10. geworden, aber sie hat selber auch gesagt, ja, sie hat da viel zu viele leichte Fehler gemacht. Sie hatte auch Linienprobleme im oberen Abschnitt und sie selber, das mag ich ja so an ihr, sagt, ist in Ordnung, Top 10, aber sie kann mehr und sie will mehr und sie wird weiter Gas geben. Und was aber wirklich positiv hervorzuheben ist, ist der 15. Platz im Super-G. Wer jetzt denkt, mit dem 10. ist er nicht zufrieden, aber den 15. findet er gut. Super-G ist nicht ihre Disziplin, aber sie hat ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt erzielt, jetzt in St. Anton. Und deswegen da eine gute Vorstellung von Kira Weidle. So können wir weitermachen. Wie haben sich denn die Österreicherinnen geschlagen? Ich glaube auch nicht so schlecht, gell, Lukas? Mhm.
Ja, es ist ja so, dass Nina Ortlieb eigentlich jetzt so ein bisschen ernannt wurde zur Nummer 1 im Speed-Team. Niki Schmidhofer ist verletzt, das haben wir mitbekommen. Nina Ortlieb ist auch aus dieser Gegend, St. Anton, ist gleich ums Eck geboren, groß geworden, aufgewachsen. Die kennt die Gegend dort sehr, sehr gut. Ist aber in beiden Rennen ausgeschieden. Die war wirklich sehr enttäuscht bei der Abfahrt, sogar schon nach, naja, was waren es, 15 Sekunden ist sie da, glaube ich, ausgerutscht. Das war sehr, sehr bitter. Die hat sich sehr viel vorgenommen für dieses Wochenende. Und dann war es eben Tamara Tippler, die die deutlich Beste war. Ja, sie ist 2. geworden in der Abfahrt, 4. geworden im Super-G, obwohl sie auch zu Beginn der Saison noch mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen hatte. Also das ist sehr interessant, weil man sonst vielleicht auch noch eine Stefanie Venier stärker einschätzen würde. Die kommt echt auch noch nicht so zurecht. Die hat immer wieder auch Probleme, den Schwung richtig anzusetzen und richtig durchzuziehen. Stefanie Venier ist 11. geworden in der Abfahrt im Super-G, ist sie dann 9. geworden. Die will auf jeden Fall mehr. Was dann aber positiv hervorzustreichen ist, wenn man auch vor allem den Super-G ansieht, dass da diese zweite Reihe, die vermeintliche zweite Reihe aus Österreich, die extrem gut angedrückt hat. Wir haben eine Ariane Redler mit Startnummer 34, ist im Super-G noch 7. geworden. Wir haben eine Ricarda Haser, die auch wieder, die ist 11. geworden mit der Startnummer 30. Wir haben dann auch noch eine Rosina Schneeberger mit Startnummer 38 auf Platz 13. Das heißt, wir haben, jetzt muss ich es durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5 ÖSV-Läuferinnen in den ersten 13. Das ist super. Das Podest, da steht keine Österreicherin. Das ist ein bisschen schade gewesen im Super-G. Generell der Super-G auch ein Ausscheidungsrennen eigentlich, weil von den ersten 30 Läuferinnen sind 10 ausgeschieden, also ein Drittel. zum Teil gestürzt, aber die meisten eigentlich einfach am Tor vorbeigefahren, weil die Kurssetzung doch recht knifflig war. Man hat sich für dieses Wochenende sicher noch mehr vorgenommen und vielleicht noch ein interessanter Punkt. Es hat wirklich auch so sozusagen ein bisschen größeren Termin sozusagen gegeben bei einem Psychologen. Das macht man regelmäßig. Jetzt war es mal so weit, dass das Speed-Team im ÖSV bei den Frauen auch wirklich, es gab das Angebot, mit einem Psychologen sozusagen zu sprechen und auch Dinge aufzuarbeiten, wie zum Beispiel den heftigen Sturz von Nicole Schmidhofer, von der Teamleaderin sozusagen, und dann auch ein bisschen über mentale Herausforderungen in diesem Sport zu sprechen. Diese Option hat es gegeben vor den Rennen in St. Anton. Man weiß jetzt nicht genau und detailliert, wer das wie stark wahrgenommen hat, aber finde ich auch noch interessant. Und was ich noch zu St. Anton sagen will, mein Felix der Woche, ja, der geht an die Organisatoren in St. Anton. Die haben nämlich Schneemänner aufgebaut, 300 Stück an der Zahl. Erstens war das extrem lässig, die haben so cool ausgeschaut, die sind dann in dem Zielraum dort gestanden. Sehr, sehr cool, die haben sie dann auch noch alle verziert und das waren wirklich echte Schneemänner und Schneefrauen. Und das Ganze hat noch wirklich einen guten Zweck, nämlich damit haben sie ein Projekt der Caritas, einer NGO in Österreich, in Afrika sozusagen unterstützt und um 100 Euro konnte man so eine Schneemann-Patenschaft erwerben und diese Spendensumme ging dann sozusagen an ein Wasserprojekt in Afrika. Ich bin mir sicher, dass das auch noch immer möglich ist. Unter der E-Mail-Adresse schneemann@stantonamalberg.com kann man sich da melden, wenn man das sozusagen noch unterstützen will und deswegen für mich der Felix der Woche an die Organisatoren in St. Anton.
Was ich auch extrem cool fand, war in Adelboden dieser riesige Screen, wo Fans oder Familienangehörige der jeweiligen Läufer dann immer zielgenau eingeblendet wurden und die Läufer haben sich dann immer umgedreht und haben da ihren Freunden oder Verwandten zugewunken. Mhm. Ja, Not macht erfinderisch und deswegen, ja, fand ich das jetzt zwei coole Punkte, die einfach mal so ein bisschen Abwechslung im Endeffekt mit reingebracht haben. Und deswegen schließe ich mich mit dem Felix der Woche einfach an für diese beiden kreativen Ideen, die man in Corona-Zeiten da eingebaut hat.
Sowas hat es ja schon öfter gegeben, solche Einblendungen, aber so gut wie in Adelboden habe ich es echt noch nie gesehen. Es hat ja schon. Bei den US Open habe ich es das erste Mal gesehen im Tennis, aber das sind einfach irgendwelche eingeschickten, oder bei der Formel 1 hat es auch gegeben, beim Darts habe ich es mal gesehen, aber das waren ja irgendwelche,
und so weiter.
Genau, das waren ja irgendwelche aufgenommenen Dinge, aber die haben sich echt die Mühe gemacht, da Livestreams, eigentlich für fast jeden Läufer, das war ja Wahnsinnsaufwand und sehr, sehr cool auf jeden Fall, ja.
Genau, so Lukas, wir müssen gleich zum Ende kommen, müssen aber ganz kurz noch über das sprechen, wir nehmen Montag 10 Uhr, jetzt ist gerade 11.13 Uhr, nehmen wir auf und es überschlagen sich die Ereignisse, was die Lauberhornrennen in Wengen angehen. Es stand jetzt schon am Wochenende, hieß es, die Corona-Zahlen im Berner Land sind wirklich so hoch, dass man überlegt, diese Rennen absagen zu müssen. Dann gab es gestern eigentlich grünes Licht, dass es hieß, die können ausgetragen werden. Jetzt dreht sich die Geschichte aber wieder, Lukas. Es sieht wohl so aus, dass die Rennen in Wengen nicht stattfinden werden.
Was ich sagen kann, ist, dass seitens des ÖSV Medien in Österreich informiert wurden, dass das Wochenende abgesagt ist und dass eine Abfahrt in Quittfeld nachgetragen werden soll, die zweite Abfahrt und der Slalom. Diese Rennen entfallen komplett, die werden komplett gestrichen. Aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung. Das wird sich jetzt, wurscht, was wir hier sagen, in einer Stunde ist es schon immer aktuell. Es ist sehr schwierig jetzt einzuschätzen. Aber wie du gesagt hast, eigentlich hat es am Sonntag dann geheißen, das passt, das haut hin. Es gab aber natürlich auch in der Schweiz ganz heftige Kritik, weil da natürlich jetzt auch Schulen schließen. Ich sitze da in Wien und denke mir, das ist bei uns leider wirklich schon viel zu lang der Fall. Bei uns sind die Schulen wirklich schon sehr lang zu. Und bleiben auch noch diese Woche zu. In der Schweiz ist das ein bisschen anders handgehabt worden bis jetzt und da ist eben jetzt die der Aufschrei groß, die Schulen machen wir zu, aber wir holen da etliche Athleten und Sportler. Und es gab dann auch sozusagen eine Beruhigung von Urs Lehmann, vom Swiss Ski Präsidenten, der hat gesagt, ja, wir isolieren diesen ganzen Bereich komplett. Dieser Bereich, der eben für die Skirennen vorgesehen ist, der ist natürlich isoliert, der hat nichts zu tun mit irgendwem anderen, hat hier versucht zu beruhigen. Es werden natürlich intensive Gespräche geführt im Hintergrund, aber wie gesagt, in einer Stunde werden wir wahrscheinlich schon wieder gescheiter sein. Es wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn Wengen ausfällt, aber es war uns auch klar schon vor der Saison, es wird einmal passieren, dass Rennen abgesagt werden und dass der Kalender nicht komplett durchgezogen wird. Und ja, schade natürlich, wenn es an so einem coolen Ort wie Wengen passiert, aber es ist einmal so, ja. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird, wir nehmen am Montag auf, schon morgen, am Dienstag gibt es einen Nachtslalom in der Flachau. Da geht es jetzt also weiter, da fahren die Frauen einen Nachtslalom und die Frauen fahren dann auch gleich am kommenden Wochenende, ein Technikwochenende, zwei Riesenslaloms stehen mal wieder auf dem Programm. In Maribor kann nicht gefahren werden, weil dort die Piste braun ist und eigentlich eine Wiese ist und keine Piste, da wird auch, ja, ist schwierig, gell? Auf 330 Höhenmeter oder so liegt das, dass da jemals noch Weltcuprennen stattfinden. Sie probieren es immer wieder. Es wird in Kranjska-Gora gefahren, zwei Riesenslaloms sind geplant. So schaut es jetzt aus, so soll es einmal weitergehen. Tobias, ich glaube, wir haben alles, oder? Willst du noch was loswerden?
Ja, schaut gut aus. Genau, sobald sich in Wengen was tut, Lukas, wirst du auch unsere Social-Kanäle, denke ich,
auf jeden Fall,
ja, da mit Informationen füttern. Vielen Dank dafür, machst du wirklich gut. Und genau, schaut da gerne rein, gibt uns Feedback. Danke diesmal fürs Zuhören. Und ja, wann wir uns wieder melden, hängt natürlich auch davon ab, wie es mit Wengen weitergeht. Wir können euch da noch nichts versprechen, aber wir harren der Dinge aus, die da kommen und sind gespannt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Feedback, das wir von euch regelmäßig bekommen. Danke dafür. Lukas, alles Gute dir und bis zur nächsten Folge, oder?
Viel Gesundheit, bis bald. Ciao, ciao.